SRF 2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
Katzen und Hunde sind unsere Lieblinge, aber sie sind auch beträchtliche Ökosünder. Wer hat Sex mit wem? Wir werfen einen Blick auf die Geschlechterverhältnisse und auf eine Frau, die ihrer Zeit voraus war. Und dann noch dies. Was bringt es, wenn man ein Medikament schnell zulässt, weil es erfolgversprechend erscheint? Herzlich willkommen zum Wissenschaftsmagazin. Heute mit Christian von Burg. Zunächst aber widmen wir uns dem griechischen Alphabet. Omikron, dem 15. Buchstaben, den unterdessen alle kennen. Omikron, die neu entdeckte SARS-CoV-2-Virus-Variante, hält die Welt in Atem. Wie ansteckend ist sie? Wie krank kann sie uns machen? Das sind immer noch offene Fragen. Klar ist hingegen, wie Omikron aussieht und was für Mutationen es in seinem Genom trägt im Vergleich zu den anderen Varianten. Und das ist es ja auch, was die Virologinnen und die Epidemiologen in Alarmbereitschaft versetzt. Wir schauen da jetzt ein bisschen genauer hin. Daniel Theiss ist mir zugeschaltet. Daniel, du hast dich schlau gemacht im Mutationsdschungel. Was ist denn so speziell an Omikron?
Ja, es ist die schiere Menge an Mutationen, die jetzt da zusammengekommen ist. 62 Mutationen sind es insgesamt, die etwa die Webseite der Schweizer Virenforscherin Emma Hotcroft dazu aufführt. Es gehen da etwas unterschiedliche Zahlen herum, muss man auch sagen. Es kommt eben darauf an, zu welcher anderen Variante oder dem Wildtyp man das ins Verhältnis setzt. Aber mehr als die eigentliche Zahl ist entscheidend, wo die Mutationen sind und was sie eben bewirken können. Jetzt sind bei Omikron über 30 davon auf den Genabschnitten, die für das sogenannte Spike-Protein verantwortlich sind. Also den Teil des Coronavirus, der sich Zutritt verschaffen kann in unsere Zellen und uns so infiziert. Ändert sich das Spike-Protein, kann das Virus infektiöser werden, wie wir es eben zum Beispiel mit Delta erlebt haben.
Und wie weiß man denn, welche Mutationen das Virus infektiöser machen und welche nicht?
Das weiß man eben nicht im Detail. Und vor allem weiß man das nicht im Voraus. Das gilt jetzt eben genauso auch für Omikron. Denn das ist eigentlich immer eine Schlussfolgerung im Nachhinein. Man sieht, eine Variante wird infektiöser und dann kann man schauen, welche Genveränderung das bewirkt haben könnte. Und sucht nach einem Mechanismus dazu noch, der das eben erklären würde. Also konkret zum Beispiel so, es gibt die Mutation mit dem Namen D614G. Sie wurde etwas verniedlichend dann auch Doug genannt, weil das Schriftbild etwas an den verbreiteten Vornamen Doug im englischen Sprachraum erinnert. Jedenfalls D614G oder Doug kann dafür sorgen, dass auf der Virusoberfläche deutlich mehr von den Spike-Proteinen platziert werden. Das macht es dem Virus dann einfacher, in Zellen einzudringen und macht es so also infektiöser.
Jetzt dieser Doug ist ja nur eine Variante. Es gibt eine ganze Reihe an Mutationen. Hast du noch andere Beispiele?
Ja, etwa P681R. Diese Mutation, die kennen wir auch aus Delta. Sie hat Auswirkungen darauf, wie rasch und wie gut die Viren aus den Einzelteilen zusammengebaut werden, wenn sie sich dann in den Körperzellen vermehren. Und Omikron hat diese Mutation auch, wenn auch in einer etwas anderen Ausprägung.
Okay, das waren jetzt zwei solche Mutationen. Aber mal ganz grundsätzlich, Daniel, wie funktioniert das eigentlich? Wie kommt es zu Mutationen?
Ein Virus hat Erbinformation in sich drin, die seinen Bauplan enthält, so wie das auch bei uns der Fall ist in den Körperzellen. Die Form dieser Erbinformation ist je nach Virustyp sehr unterschiedlich. Das kann DNA sein, aber auch RNA in diversen Formen. Bei den Coronaviren sind es RNA-Moleküle. Und auf natürlichem Weg passieren in diesem RNA-Molekül immer wieder Veränderungen, etwa durch UV-Strahlung oder auch durch bestimmte chemische Stoffe. Veränderung heißt, eigentlich geht etwas kaputt und das ist in der Regel auch die Folge von Mutationen. Die Nachkommen, die sind nicht mehr lebensfähig in der Regel. Aber selten gibt es auch etwas, was neue Eigenschaften macht, so wie gerade vorher diskutiert. Das ist völlig zufällig, das ist das Grundprinzip der Evolution. Und Hat ein Virus Glück, entsteht etwas, was ihm vielleicht einen Vorteil bringt, wie eben, dass es ansteckender wird.
Ja, und des einen Vorteil ist des anderen Nachteil. Wir wollen natürlich nicht, dass die Viren aggressiver werden. Kommen wir zurück zu Omikron. Was heißt das jetzt ganz konkret mit diesen Mutationen? Ist das jetzt bedrohlicher oder nicht?
Ja, es ist auf jeden Fall der Grund, warum die ganze Welt jetzt den Alarmknopf drückt. Aber viele Mutationen heißt noch nicht automatisch, dass Omikron jetzt ein viel fitteres Virus ist. Aber es scheint im Moment tatsächlich durchaus möglich. So hat Omikron 5 der Mutationen drin, von denen man bis jetzt weiß, dass sie am meisten dazu beigetragen haben, dass auch andere Varianten ansteckender geworden sind. Das ist die eine Seite. Und neben der Ansteckung ist natürlich auch die Frage, wie krank kann uns Omikron machen? Auch das ist noch unklar jetzt.
Wenn aber so vieles unklar ist, verstehe ich das richtig, heißt das unter Umständen, dass im Nachhinein eventuell klar wird, dass die ganzen Reisebeschränkungen und vorsorglichen Quarantäneverfügungen gar nicht nötig gewesen wären?
Ja, das kann natürlich sein. Im Prinzip darf man das ja sogar hoffen, oder? Also zusammenfassend würde ich sagen, es gibt Hinweise darauf, dass Omikron infektiöser sein könnte. Und das sucht man jetzt natürlich auch in den Infektionszahlen aus Südafrika zu sehen, eben wie sich das in der echten Welt verhält. Aber bei ersten frühen Hinweisen, da muss man wirklich vorsichtig sein, in beide Richtungen. Also das haben wir bei anderen Varianten schon gesehen. Etwas gegen Omikron tun jetzt ist sicher gut, bis man mehr darüber weiß.
Hunde und Katzen sind unsere liebsten Haustiere. 12% aller Haushalte haben in der Schweiz einen Hund, 30% eine Katze. Bald 2,3 Millionen Tiere und es werden laufend mehr. Doch so gerne wir sie haben, Hunde und Katzen sind auch Ökosünder. Nicht, weil sie, wie im Fall der Katzen, gerne Vögel und Eidechsen jagen, das lassen wir hier mal weg. Nein, schlicht, weil sie ziemlich viel Fleisch fressen und damit, wie wir, wenn wir viel Fleisch essen, dem Klima schaden. Nun entsteht eine neue Nische im Hundefuttermarkt. Veggiefutter für den Hund aus Süßlupinen, Erbsen, Algen oder aus Insektenlarven. Doch wie viel bringen diese Alternativen und wie groß sind die negativen Umweltauswirkungen unserer Haustiere wirklich? Darüber habe ich mit Professor Matthias Finkbeiner von der Technischen Universität Berlin gesprochen. Er hat eine Ökobilanz des Hundes erstellt. Als erstes habe ich ihn gefragt, Herr Finkbeiner, mal ehrlich, haben Hunde wirklich einen signifikanten Umwelteinfluss?
Ja, das muss man schon sagen. Das hat uns ja selber auch überrascht. Wenn man mal den Durchschnittshund nimmt aus unserer Studie mit den rund 13 Kilogramm und 13 Jahren Lebenszeit, dann kommt er über sein gesamtes Leben auf 8,2 Tonnen, also etwa 630 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Jahr. Und wenn man jetzt dran denkt, dass der Weltklimarat ja sagt, wir sollen als Menschen nur zur Größenordnung 2 Tonnen pro Jahr emittieren, dann sind diese 630 Kilogramm ja schon etwa ein Drittel dessen, was eine Person ausstoßen soll.
Welche Faktoren sind es denn, die da ins Gewicht fallen beim Hund?
Also in unserer Studie haben wir gesehen, dass der größte Anteil bei der Klimawirkung macht etwa 90% wirklich das Futter aus. Und dieses Hundefutter, wir haben da ein europäisches Durchschnittsfutter abgebildet. Da sind natürlich Fleisch enthalten, aber auch pflanzliche Elemente. Also diese Futterbestandteile, die Herstellung dieser Futterbestandteile ist der wesentliche Beitrag für den CO2-Fußabdruck.
Aber sind das denn nicht größtenteils Schlachtabfälle, die sowieso nicht mehr verwertet werden können, die also so eigentlich sinnvoll genutzt sind?
In diesen Schlachthöfen, da werden die Produkte klar in so verschiedene Kategorien eingeteilt und die haben auch unterschiedliche ökonomische Werte. Auch wenn es ein bisschen unappetitlich klingt, aber es wird schon ziemlich alles von den Tieren, also bis hin zu Fell und Blut und Knochen, das wird alles in Produkte überführt. Und bei diesen minderwertigeren Schlachtprodukten wird auch nur eine vergleichsweise geringe Ökobilanzbelastung angerechnet. Ja, das macht man abhängig vom Marktwert. Aber es gehen da durchaus auch Fleischanteile rein, die auch für den menschlichen Konsum noch geeignet wären. Und ganz extrem, aber das wäre durch unsere Studie gar nicht mehr abgebildet. Das wäre dann sozusagen noch mit einer höheren Klimabelastung verbunden, wenn man jetzt wirklich Filetfleisch oder sowas verwendet. Es gibt ja auch solche Ernährungsstile für Hunde. Da kommt man dann in der Umweltbelastung sogar noch höher als in unserer Studie.
Jetzt wird das ganze Essen von den Hunden dann verdaut und ausgeschieden. Spielt das in Ihrer Ökobilanz ebenfalls eine Rolle?
Beim Klimawandel eher eine geringe. Ja, da hat es eher diese Ausscheidungsprodukte nur so einen Anteil von wenigen Prozent Anteil an der Gesamtwirkung. Bei anderen Umweltwirkungen, bei dem Überdüngungspotenzial oder der toxischen Auswirkung auf die Umwelt, da waren diese Ausscheidungsprodukte allerdings dominant. Gerade bei manchen städtischen Flächen sieht man auch schon, dass die Biodiversität dadurch eingeschränkt wird, dass dort nur noch Pflanzen wachsen, die halt mit diesem riesen Nährstoffeintrag zurande kommen.
Jetzt bei diesem wissenschaftlich-technischen Blick geht vergessen, dass uns Hunde und Katzen als Haustiere ja aber meist gut tun, uns Menschen. Das zeigen ja auch verschiedene wissenschaftliche Studien. Sie reduzieren unseren Stress, sie fördern unsere Gesundheit, sie trösten uns bei sozialer Isolation. Wenn ich jetzt einen Hund habe, was kann ich denn tun, um seine Ökobilanz zu verbessern? Soll ich ihm Veggie-Futter verfüttern?
Ja, also beim Hund hat man ja zumindest die Möglichkeit, auf eine pflanzliche Ernährung umzusteigen. Das führt vermutlich, da sind wir gerade noch an detaillierten Studien dran, zu einer Reduktion der Umweltbelastung, die jetzt aber vielleicht auch nicht ganz so dramatisch ist, wie man denkt. Also da ist nicht auf einmal 90% der Umweltbelastung weg, sondern wenn es gut läuft, etwa die Hälfte oder vielleicht sogar ein bisschen weniger, je nachdem, auf welche pflanzlichen Produkte man dann setzt. Aber ansonsten, klar, ist auch generell eher halt ja auch Überfütterung vermeiden und dann im Zweifel auch eher ein kleineres Tier als ein großes Tier nehmen. Und den Benefit von Haustieren, den wollen wir auch gar nicht in Abrede stellen. Das gilt ja für viele andere Dinge auch. Also wir versuchen einfach nur die Zahlen, Daten und Fakten bereitzustellen, dass die von den Menschen in ihre Entscheidungen mit einberechnet werden können.
Veggie-Futter bei Hunden funktioniert also. Wie ist es denn bei Katzen? Geht das da auch?
Ich bin jetzt kein Pflanzennahrungsexperte, aber was ich gelernt habe, ist, dass man Katzen eben nicht artgerecht pflanzlich ernähren kann, ja, dass die aufgrund ihrer biologischen Konstitution sozusagen auf das Fleisch angewiesen sind, während beim Hund das wohl artgerecht auch möglich ist, auf eine pflanzliche Ernährung umzustellen.
Matthias Finkbeiner war das von der Technischen Universität Berlin. Wenn man die Ökobilanzzahlen von Hunden und Katzen übrigens auf die ganze Schweiz hochrechnet, dann kommt man auf etwa 1% der Umwelteinwirkung. Das ist nicht viel, aber es ist, zum Vergleich, etwa gleich viel wie der Umwelteinfluss durch die Plastikabfälle, die wir täglich fortwerfen. Wer hat mit wem Sex und warum? Wer soll sich wie stark an der Erziehungsarbeit der Kinder beteiligen? Das sind Fragen, die uns auch heute immer wieder beschäftigen. Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen aber, die ist alt. Der britische Naturforscher Charles Darwin etwa stellte die These in den Raum, dass nur die fittesten Menschen Erfolg haben und sich ihre Frau aussuchen können. Widerspruch, sagte eine Frau aus Amerika schon damals. Auch im Tierreich gäbe es ganz unterschiedliche Arten des Zusammenlebens. Und die Kooperation zwischen den Geschlechtern sei viel wichtiger als der Wettbewerb. Antoinette Brown Blackwell hieß diese Frau. Sie war die erste weibliche Pastorin in den USA, hatte 7 Kinder und führte eine ziemlich gleichberechtigte Ehe. Schon damals, vor über 100 Jahren. Ihre Thesen aber, die gingen verloren, wurden vergessen oder verdrängt. Michael Riechmann hat die ganze Geschichte.
Was Antoinette Brown Blackwell damals gegen Charles Darwin ausgepackt hat, war
starker Tobak,
beziehungsweise
sehr revolutionär für ihre Zeit.
Heute weiß kaum jemand mehr, dass Darwin durchaus Widerspruch erntete. Seine Theorie über die Entstehung der Arten stellte den Wettbewerb, den Streit um knappe Ressourcen in den Mittelpunkt. The Survival of the Fittest. Doch schon 1875 waren längst nicht alle mit ihm einig. Die amerikanische Evolutionsforscherin Antoinette Brown Blackwell widersprach ihm. Nein, der Kern der Evolution sei Kooperation. Beide konzentrierten sich auf die Frage, wer mit wem schläft und vor allem, warum. Darwin ging davon aus, dass der Mensch die Ausnahme von der Regel sei. Während nämlich in der Tierwelt fast immer die Männchen um die Gunst der Weibchen buhlen, sei es bei Menschen genau andersherum. In »Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl« schrieb er 1871:
Der Mann ist an Körper und Geist kraftvoller als die Frau, und im wilden Zustande hält er dieselbe in einem viel unterwürfigeren Stande der Knechtschaft, als es das Männchen irgendeines anderen Tieres tut. Es ist daher nicht überraschend, dass er das Vermögen der Wahl erlangt hat.
Und so oder so ähnlich wurde es jahrhundertelang praktiziert. Die Männer kasperten untereinander aus, wer denn nun der geeignetste Ehemann für die Tochter, Schwester oder Cousine ist. Und die hatte sich zu fügen. Antoinette Brown Blackwell hielt dagegen. Sie meinte, Darwin habe die kulturelle Konvention, die Frauen in der Gesellschaft auf die Ersatzbank verwies, auf unzulässige Weise naturalisiert. Sie schrieb, dass das Projekt Menschheit nur gelingen könne, wenn die Menschen sich als eine Spezies betrachten, die nur durch Zusammenhalt überleben könne. Demnach würden Männer und Frauen, Schwarze und Weiße, Starke und Schwache auch nicht miteinander im Wettbewerb stehen. Sie müssten kooperieren.
Antoinette Brown Blackwell weist darauf hin, dass es auch im Tierreich ganz unterschiedliche Kombinationen gibt, wie Frauen und Männer untereinander den Erziehungsaufwand aufteilen,
sagt ihr Biograf Michael Blume.
Und sie sagt dann, und das gibt uns eine Freiheit als Menschen, darüber zu verfügen, wie wir das haben wollen.
Und wie viele Vögel gemeinsame Brutpflege betreiben, habe auch der Menschenmann mehr zu bieten als nur Hirn, Samen und Muckis. Nämlich seine Bereitschaft, sich an der Kindererziehung zu beteiligen. Entsprechend müssten Männer auch ein ganz natürliches Interesse an dem Job haben, damit Frauen zum Wohle der Menschheit auch auf anderen Gebieten glänzen könnten. Doch wer war die Frau, die schon 1875 mit so kühnen Thesen aufwartete? Antoinette Louisa Brown kam am 20. Mai 1825 in Henrietta im Bundesstaat New York zur Welt. Sie kam aus dem liberalen Bürgertum. Die Kirchen Europas und die Autorität der Bundesbehörden waren weit weg. Und Antoinette Brown nutzte die Freiheit. Sie studierte am Oberlin College in Ohio Theologie und ließ sich 1853 in Wayne County zur ersten weiblichen Pastorin der US of A ordinieren. Sie engagierte sich gegen Sklaverei, für das Frauenwahlrecht und das Verbot von Alkohol. Mit 31 Jahren heiratete sie den Kaufmann Samuel Blackwell, ein Kerl ganz nach ihrem Geschmack.
Sie wollte ursprünglich nicht heiraten und dann kam aber ein Mann in ihr Leben, wo sie gesagt hat, okay, mit dem kann ich es mir vorstellen, das ist ein echter Partner. Und gewissermaßen kann man sagen, hat sich ihre eigene Lebenserfahrung dann auch in ihrem wissenschaftlichen Werk ausgedrückt.
Denn auch nach der Hochzeit und der Geburt von insgesamt 7 Kindern ging Antoinette Brown Blackwell ihrer Arbeit nach. Und als Charles Darwin 1859 mit über die Entstehung der Arten seinen ersten großen Hit landete, war sie hin und weg. Doch als er 12 Jahre später die Abstammung des Menschen veröffentlichte und darin dem Mann das alleinige Recht der Partnerwahl zuschrieb, war die Ernüchterung groß.
Darwin schrieb darüber, dass es ihn verwirrt hat, warum bei den Menschen die Frauen sich schön machen. Und er hat den Fehler gemacht, auch sein Bias, dass er zum Beispiel gesagt hat, ja, warum sind so wenige Frauen in den Wissenschaften, in den Künsten aktiv? Er hat also nicht gesehen, dass Frauen diskriminiert wurden. Ihm ist quasi dieser doppelte Sprung nicht gelungen, über die eigenen Vorurteile und über diesen scheinbaren Widerspruch hinwegzukommen. Und Antoinette Brown Blackwell ist es gelungen.
Ihre Thesen lesen sich wie
heutige feministische Forderungen.
Allerdings kritisiert die Biologin und Autorin Maike Stovrock, tappte Antoinette Brown Blackwell in die gleiche Falle wie zuvor Charles Darwin.
Sie hat ja auch gesagt, die lebenslange Ehe ist etwas Biologisches und hat sich zum Beispiel ja auch mit anderen Frauenrechtlerinnen so ein bisschen überworfen, weil die gesagt haben, wir möchten ein leichteres Scheidungsrecht. Und sie hat gesagt, nein, also das ist dieses lebenslange Ding, das ist was ganz Natürliches und Frauen sollten sich nicht scheiden können.
Dass andere Frauen ein Scheidungsrecht dringend gebraucht hätten, habe sie dabei übersehen. So gesehen argumentierte Antoinette Brown Blackwell aus der privilegierten Perspektive einer gut ausgebildeten, westlich sozialisierten und vor allem materiell unabhängigen weißen Frau des 19. Jahrhunderts. Ihrer Reputation als herausragende Rednerin und scharfsinnige Predigerin hat das jedoch nicht geschadet. Emotionaler Höhepunkt war die US-Präsidentenwahl 1920. Die erste, bei der auch Frauen wählen durften.
Es ist überliefert, dass die Menschen ihr Platz gemacht haben, die Männer die Hüte lüfteten und sie durchmarschieren ließen. Sie war anerkannt für das, was sie geleistet hat.
Nach ihrem Tod wurde es still um sie. Ihre Thesen fanden keinerlei Eingang in den wissenschaftlichen Diskurs. Laut Biograf Blume wurde sie
systematisch vergessen und verdrängt.
Vielleicht, weil ihre Thesen für die damalige Zeit zu revolutionär waren und unbequem für die Männer, die an den Unis das Sagen hatten. Dass wir heute trotzdem über Männer und ihren Beitrag zur Erziehung sprechen, haben wir übrigens unter anderem Robert Trivers zu verdanken. Einem Mann. Er hat 1972 seine These zum Parental Investment aufgestellt. Doch in weiten Teilen sagt er darin dasselbe wie schon Antoinette Brown Blackwell ein Jahrhundert zuvor. Und doch gibt es einen entscheidenden Unterschied. Er wurde gehört.
Möglicherweise können sie Krebs heilen, Alzheimer stoppen oder drohende Frühgeburten verhindern. Manche Medikamente erscheinen so verheißungsvoll, dass Betroffene sie so schnell wie möglich ausprobieren wollen. In den USA oder Europa hat man auf dieses Bedürfnis reagiert mit beschleunigten Medikamentenzulassungsverfahren. Doch diese Schnellzulassungen seien problematisch. Es kämen damit zu viele teure, nutzlose Mittel auf den Markt, kritisieren nun Forschende im Magazin Science. Anita von Mond, du hast dich auseinandergesetzt mit dem Thema. Sag uns doch zunächst, wie sehen diese schnellen Zulassungsverfahren denn aus?
Beim Stichwort schnelle Verfahren kommen vielen wohl als erstes die Corona-Impfungen in den Sinn. Die neuen mRNA-Impfstoffe wurden ja auch in einem großen, auch personellen Effort sehr schnell bewilligt. In der Schweiz fast 8-mal so schnell wie sonst. Doch diese Impfstoffe mussten am Ende die gleichen Bedingungen erfüllen, wie sie bei regulären Zulassungen auch für Medikamente gelten. Das heißt, die Hersteller müssen da in Patientenstudien nachweisen, dass ihre Mittel sicher sind, aber auch wirken. Also dass sie die Lebensqualität oder die Lebensdauer der Patienten und Patientinnen verbessern.
Ja, und die kritisierten Schnellzulassungsverfahren jetzt in den USA, die müssen das nicht nachweisen?
Nein, die sind weniger streng. Es reicht dort, wenn die Medikamentenhersteller nachweisen, dass sich bei den Patienten gewisse Laborwerte verbessern, gewisse Blutwerte etwa oder Ablagerungen in Gefäßen. Je nach Krankheit werden solche Marker definiert. Und wenn diese Werte sich verbessern, steht das stellvertretend für mehr Lebensqualität oder längeres Leben, sagt Holly Fernandez-Lynch von der US-Universität Pennsylvania.
The idea is that those markers are related to things that would ultimately make you feel better or live longer, but we don't know for sure.
Der Haken an der Sache, sagt die Medizinethikerin und Juristin, es sei nicht sicher, ob diese im Labor gemessenen Marker wirklich korrelieren mit einem längeren und besseren Leben. Die Pharmafirmen müssen zwar harte Beweise nach der Zulassung noch nachliefern, doch sie tun dies nur zögerlich oder gar nicht, schreibt Holly Fernandez-Lynch mit einem Kollegen im Magazin Science. In der Folge seien immer mehr Medikamente auf dem Markt, deren Nutzen nicht richtig bewiesen ist, was nicht im Sinne der Patientinnen und Patienten ist.
Aber warum hat man diese Schnellzulassungen denn überhaupt eingeführt?
Es gibt recht Druck von Patientenorganisationen und Politikern, Pharmalobbyisten, die fordern, man müsse auch schwerkranken Menschen ohne Aussicht auf Therapie etwas anbieten können. Nach dem Motto, besser rasch ein nur vielleicht wirksames Medikament haben, als ewig lang gar keines. Verbreitet sind solch beschleunigt zugelassene Medikamente daher in der Krebsmedizin. Zum Teil kommen sie zum Zug bei sehr seltenen Erkrankungen, wo es für ordentliche Verfahren nicht genug Patientinnen gibt. Oder auch zum Beispiel gegen Alzheimer wurde in den USA kürzlich ein Medikament so bewilligt. Aduhelm heißt es.
Ja, ich erinnere mich, wir hatten ja selber auch darüber berichtet. Weiß man denn unterdessen, wie wirksam dieses Medikament ist? Weiß man mehr?
Ja, und es sieht leider nicht gut aus. Bei der Zulassung in den USA ist ziemlich viel falsch gelaufen. Es wurden personelle Verflechtungen bekannt zwischen der Zulassungsbehörde FDA und dem Hersteller Biogen. Biogen wiederum hat seinen mit einem Zürcher Start-up entwickelten Wirkstoff Aducanumab zunächst in klassischen, strengen Patientenstudien getestet, ohne Erfolg. Nachträglich hat die Firma aus diesen Studien offenbar gewisse Daten noch genauer analysiert. Wiederum ließ sich aber nicht klar nachweisen, dass die Gedächtnisleistung der Patienten sich verbessert. Was sich aber zeigte, das Medikament verringerte klar die Alzheimer-typischen Plaque-Ablagerungen im Gehirn. Biogen hat dann das Medikament doch noch für den Markt beantragt, und zwar via beschleunigte Zulassung, wo eben die Alzheimer-Plaque-Verbesserung als Beleg für die Wirksamkeit genügt, sagt Holly Fernandez-Lynch. Das sei aber problematisch, denn
«What Biogen did was use accelerated approval to rescue a drug that had failed its clinical endpoint.»
Also Biogen habe das Schnellzulassungsverfahren missbraucht, sagt die Forscherin, weil von den anfänglichen klinischen Studien ja schon klar war, dass die Gedächtnisleistung der Patienten sich mit Aduhelm nicht verbessert. Alzheimer-Plaques hin oder her.
Ja, und dieses Medikament, ist das denn jetzt auf dem Markt?
In den USA ja. Und das ist eben sehr umstritten, auch weil Biogen von der FDA-Behörde sehr großzügige 10 Jahre Zeit bekommen hat, um die noch fälligen harten Beweise der Wirksamkeit nachzuliefern. Also dieses puncto Wirkung zweifelhafte Alzheimer-Medikament ist jetzt 10 Jahre lang auf dem US-Markt und das zu einem sehr hohen Preis. Um die 50'000 Franken pro Jahr und Patient kostet es.
Es gilt so in den USA, sagst du, aber wird Aduhelm denn nun auch bei uns in Europa, in der Schweiz, in Apotheken und Arztpraxen kommen?
In der Schweiz ist das Medikament zurzeit in Prüfung. Weitere Auskünfte gibt die Behörde Swissmedic nicht, weil das Verfahren vertraulich sei. Doch die europäische Zulassungsbehörde, die EMA, hat schon signalisiert, dass sie Aduhelm nicht zulassen werde, wegen der dünnen Beweislage.
Also die EU-Behörde ist offenbar strenger als jene in den USA. Ist denn die Kritik an diesen Medikamentenschnellverfahren vor allem für die USA gerechtfertigt oder betrifft sie auch Europa?
Holly Fernandez-Lynch und ihr Kollege bringen in Science tatsächlich vor allem Beispiele und Studien aus den USA, die belegen, dass die Schnellzulassungsverfahren dazu beitragen, den Markt mit teuren, oft nutzlosen Medikamenten aufzublähen. Die EU hat ein leicht strengeres, beschleunigtes Zulassungsverfahren als die USA. Dennoch halten die Forschenden in Science fest, auch in den beschleunigten EU-Verfahren seien die meisten Pharmafirmen beim Nachliefern der harten Wirksamkeitsbelege im Verzug. Für die Schweiz dürfte es ähnlich sein. Auch hier machen Patientenorganisationen Druck. Also es wäre sicher sinnvoll, auch in Europa da mal genauer hinzuschauen und vermehrt öffentlich zu diskutieren, wann Medikamentenzulassungen Sinn machen und wann nicht.
Besten Dank, Anita. Das war's von uns für diese Woche. Bleiben Sie gesund. Und wenn Sie wollen, hören wir uns wieder am selben Ort zur selben Zeit. Oder im Podcast, wann immer Sie wollen. Die Produktion dieser Sendung machte Anita von Mund und mein Name ist Christian von Burg.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.